Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich freue, mal jemanden ganz Neues, zumindest im podcasterischen Bereich für mich, hier begrüßen zu dürfen, nämlich den guten Patrick vom Heldenchaos. Hallo!
Hallo! Schön, dass ich endlich mal dabei sein darf. Mann, ja, es wurde Zeit!
Absolut, absolut. Du bist halt so naheliegend. Patrick ist ja P und P Plus und P Plus ist Paramount Plus und da läuft ja ein, weißt du, deshalb, das war der ganze Bogen dazu. Nein. Schön, dich jetzt mal hier begrüßen zu dürfen. Wir schwänzen, glaube ich, sehr lange aneinander schon vorbei auf Twitter. Das hört sich komisch an, wenn man das so sagt, ne?
Ja, aber wir verstehen uns.
Wir liken, wir retweeten uns, klauen uns, ich klau dir deine halben Gäste und so. Also, sobald die bei dir waren, kriegen die von mir eine Nachricht und so. Erik, hast du mal Lust, über Mutu mit mir zu sprechen? Und so, Grüße. Und so greife ich sie mir ab, weißt du?
Ja, alles gut.
Ja. Aber warum wir hier sind, weil ich hatte das Bedürfnis, irgendein Ort hat mich gezwungen, über ihn zu reden. Und so fühlt es sich an, weil ich wollte unbedingt mal ein bisschen über den neuen Friedhof der Kuscheltiere, Bloodlines, sprechen, der vor kurzem Anfang des Monats, ich glaube am 7. Oktober war das, auf Paramount Plus weltweit veröffentlicht wurde. Also nicht ins Kino, sondern direkt in diese darauf. Und ich habe ja so eine Liebe zu dem alten, zu dem ersten Film aus den End-80ern. Und da dachte ich mir, da suche ich mir doch mal jemanden, der den zumindest auch gesehen hat und ein Quatsch ein bisschen drüber. Und deshalb meine Frage als erstes an dich. Bist du ein Friedhof der Kuscheltiere-Fan?
Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie man Fan genau definiert. Also ich finde, Friedhof der Kuscheltiere ist einer der für mich gruseligsten Filmumsetzungen aus der Feder von Stephen King. Das finde ich persönlich, also wenn wir auch gerade von dem, ich glaube 89 oder so kam der raus, von der Verfilmung sprechen, das hat schon echt ein beklemmendes Gefühl und jetzt lange Rede, kurzer Sinn, also du hörst es schon, also finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ob ich jetzt ein Fan davon bin, weiß ich nicht. Aber ich würde, wenn man jetzt so seine Top 10, Mensch, welche Gruselfilme sollte denn man mal gesehen haben, so runterbetet, wäre, glaube ich, auch Friedhof der Kuscheltiere dabei.
Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eines der Bücher von Stephen King, die ich auch persönlich nicht habe, die ich nicht gelesen habe, aber zumindest hier im Regal stehen habe, falls einer mal vorbeikommt und sagt, hier, ne, hey, guck mal an, der liest und so, ne. Da ist Friedhof der Kuscheltiere und S und so, das sind so auch so die großen, und der Film war, glaube ich, einer meiner ersten Horrorfilme, die ich mal so als Kind gesehen habe. Kurz darauf wurde es dann hart mit Evil Dead und so, das ging schnell bergab bei mir, aber das war so, ich kann mich noch erinnern, dass ich den auch in so einem Umfeld gesehen habe, dass ich bei meiner Großmutter damals zu Besuch gewesen ist und ich durfte die nicht gucken, und dann habe ich mich so heimlich ins Wohnzimmer geschlichen, so, weiß nicht, 10, 11 Jahre alt, so als er das erste Mal im Fernsehen lief, und habe den dann so nachts heimlich geguckt, und das hat's natürlich das wahrscheinlich auf ewig noch so ein bisschen verstärkt, das Ganze, und der hat mich schon echt, wow, das ist echt so ein Gruselfilm halt, ne? Und ich hab aktuell auch wieder das Hörbuch dazu, was von David Nathan eingesprochen ist. Und waren, denkst du dir auch so, wie können die da 16 Stunden für brauchen, ne? Aber ja, doch, brauchen sie. Und es ist wirklich, wirklich krass. Und also der erste Film ist darauf immer so einen echten Platz in meinem Horrorfilm-Fanherzen. Die Fortsetzung danach, ich habe gestern mir nochmal den zweiten Teil angesehen und gedacht, boah, das ist ja, der zweite Teil war ja auch eigentlich nur schon wieder ein Remake, dieselbe Story exakt nochmal, nur in schlecht halt, ne? Und dann habe ich mich super auf 2019 gefreut, auf das echte Remake, weil war ja so das Fahrwasser von der S-Verfilmung, von den neuen, die rausgekommen sind. Die waren sehr geil. Und dachte ich mir, Mensch, das kann man ja jetzt richtig gut nochmal machen. Und den fand ich auch nicht besonders toll. Ne? Hast du den gesehen, den 2019er?
Ich habe sowohl den zweiten Teil gesehen, als auch halt dieses Remake aus 2019. Ich muss sagen, den 2019er fand ich gar nicht so schlecht, weil der die Atmosphäre, so dieses bedrückende, bedrohliche aus der 89er-Version wiederum ganz gut eingefangen hat. Ich meine, wo du gerade so erzählst, als kleiner Gregor, ja, wie du denn da zum ersten Mal Friedhof der Kuscheltiere geschaut hast.
Und Taktik X.
Ja. War es bei mir ähnlich? Das war eine meiner ersten Kauf-VHS-Versionen. Ja. Und ich weiß, dass ich da super, ich kannte Friedhof der Kuscheltiere so gar nicht, aber ich fand das Cover so fies einfach und das hat mich fasziniert. Also irgendwie hatte ich schon als kleiner Patrick auch so ein Faible für Horror oder so, ich weiß auch nicht warum, aber so war es halt und das hat mich irgendwie fasziniert und dann habe ich den gekauft bekommen. Ich glaube, meine Mutter wusste dann auch gar nicht großartig, was das ist, sondern hat es einfach dann so mit in den Wagen gelegt und gekauft. Ja, und das war meine erste Berührung dazu und 2019er Version, die fand ich, obwohl sie ja auch sehr mittelmäßig beschlecht so rüberkam bei den Kritikern, fand ich die aber gar nicht so übel. Also man kann dem halt vorwerfen, ja, es ist halt einfach nur modern jetzt nochmal, gleiche Story, gleiche Effekte, gleiche Schocker und sowas wie aus 89, aber ich fand's okay.
Ja, es ist, was sie geändert haben, ist halt, dass sie das Kind gewechselt haben. Ja. Ne? Also sie haben ja den kleinen Cage dann, also sie haben ja die Tochter dann, die im ersten Teil ja die einzige Überlebende gewesen ist im Prinzip. Die haben sie ja jetzt gemacht. Ich kann es verstehen, warum sie das mit ihr gemacht haben, weil mit einem älteren Kind kannst du mehr anstellen quasi in der Darstellung und so. Aber ich fand gerade Cage war halt so Gage. Nee, wie hieß er doch? Gage, oder? Gott, darf ich nicht kaputt machen.
Nee. Bist richtig.
Der war natürlich, ich fand den viel, viel gruseliger halt, weil es eben so ein kleines böses Baby halt im Prinzip war und dieser Telefonanruf im Originalfilm, wo er gesagt hat, erst kam Judd und dann habe ich mit Judd gespielt, dann kam Mami, dann habe ich mit Mami gespielt und jetzt komm du und spiel mit mir. Und dann denkst du dir so, boah, Alter, das ist fast schlimmer als kleine nasse Mädchen aus Brunnen, weißt du? Das ist, oh. Nee, aber ich weiß auch gar nicht, was am 2019er so ist. Ich fand ihn irgendwie so, fand ihn alle so ein bisschen uninspiriert, obwohl ich die Idee mit den Kindern und den Masken und diesem Zug, den die da mit den Tieren zum Tierfriedhof machen, eigentlich auch vom Trailer her sehr gruselig fand, aber dann hat es mich einfach wirklich der Film nicht gepackt, obwohl du solche Leute wie John Lithgow und so dabei hast. Vor allen Dingen stört mich immer wieder, dass er so extrem studiohaft aussieht. Also auch der Friedhof und das alles sieht so extrem nach Studio aus. Und dann habe ich irgendwann mal ein Making-of gesehen und du hast halt auch wirklich gesehen, dass die nur so auf Soundstages und so gestanden haben. Okay. Und ich weiß nicht, aber es sieht halt für mich einfach wirklich extrem nach Studio aus. Und das ist bei so einem 21 Millionen Dollar Budget, den der hatte, da habe ich gesagt, ey, da hätten sie aber in den 80ern konnten sie dafür noch irgendwo hinfahren und so halt, ne, für das Geld. Und ich weiß nicht, ich hatte vielleicht aber auch nach den beiden S-Verfilmungen, die großartig waren, halt vielleicht auch andere Erwartungen daran oder habe mich ein bisschen nach was Neuem gesehnt und das habe ich da nicht bekommen. Deshalb muss man sagen, alles das, was bisher danach kam, war halt nicht sowas für mich. Und jetzt kam halt Bloodlines raus und die haben sehr sparsam Werbung dafür gemacht, kann man so sagen. Ne?
Ja.
Ne, es gab irgendwann mal die Ankündigung, dann hieß es wird von Paramount Plus irgendwie produziert und wird dann weltweit exklusiv da rauskommen. Ich kann die Entscheidung jetzt auch verstehen, weil eins ist der Film sicher nicht ein Kinofilm. Ne, also es ist vom und dann hieß es noch, es sind noch so ein paar Nebenrollen, sind ganz relativ prominent besetzt. Hier Pam Grier, ne, Mrs. Black Explosion aus den 70ern oder Jackie Brown halt, ne, von Tarantino und natürlich David Duchovny. Ne?
Ja, ja.
Ne, und das ist natürlich schon mal so ein Name für uns Horror, für X-Fernsehfans und so. Da war ich schon so ein bisschen optimistisch und so und dann hat das so ewig gedauert, weißt du, dann wurde mal ein Foto veröffentlicht, dann mal so ein Cover und dann kam irgendwie so ein Monat vorher gefühlt so ein Trailer raus, wo ich eher so dachte, Trailer. Mensch, der Film muss unglaublich gut sein. Bei der nicht vorhandenen Werbung, die machen, muss der Film ja brillant sein, weil er ja aus sich selbst heraus das alles reißen muss. Ne? Und ja, und dann war mein Ersteindruck, als ich habe ihn auch gleich am 7. dann gesehen Und mein Ersteindruck war auch so in so Sprachnachrichten an Freunde, die gefragt haben, na, hast du gesehen, wie fandst du ihn? Sie gesagt haben, ah, ich habe echt überlegt und dachte mir, na, ja, schon so ein bisschen unterwältigt, ne? Also besserer Fernsehfilm, ein bisschen dröge alles. Ja, gut, es spielt jetzt halt 1969 und wir sehen die Geschichte quasi von Judd Crandall, der halt, wie es halt dazu kam im Prinzip, ne, wie er in diese ganze Geschichte mit reinpasst und wieso er auf ewig da, bis die Creeds irgendwann ankommen, auf dieser Veranda sitzt. Ja. Halt, ne? Und dann war es eher so ein bisschen verhalten, meine Meinung dazu. Und dann waren auch schon die Kumpels, die dann so gesagt haben, ja, haben wir uns schon so gedacht und so, der Trailer hat schon nicht so gerockt. Und dann kam von denen dann in den nächsten Tagen auch so die Rückmeldung, ja, der Film ist okay, man kann den sich mal ansehen, aber ist halt auch nichts Besonderes. Und irgendwie habe ich ihn jetzt vor ein paar Tagen nochmal gesehen. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich ist er einfach als nächstes dran gewesen, als ich Paramount Plus was gesehen habe und ich war sogar so faul, das aufzuhalten. Oder der Ort hat mich gezwungen. Und dann habe ich ihn mir nochmal angesehen und dachte mir, ja, er hat aber schon so ein paar Sachen, die ganz gut sind. Mhm. Und er ist irgendwie mal was, in seiner Begrenztheit doch was Neues. Mhm. Also es erweitert diese Welt halt ein bisschen. Und da muss ich sagen, somit ist er durchaus mein zweitliebster Friedhof der Kuscheltiere-Film jetzt.
Okay, ja. Okay. Ich würde jetzt so böswillig, würde ich sagen, ist ja auch nicht so schwer. Also ich muss sagen, er wäre, wenn wir jetzt Friedhof der Kuscheltiere 89, das Remake 2019, Friedhof der Kuscheltiere 2 irgendwann aus den 90ern oder so, wann der war, und jetzt Bloodlines, ja, dann wäre mein Treppchen 89er Friedhof der Kuscheltiere gefolgt von 2019er Remake und dann Bloodlines.
Okay. Ja, ist wahrscheinlich bei vielen so, weil die Kritiken sind ja also echt sehr mittelmäßig, ne? Also auch so in den Bewertungen und man liest relativ viel Schlechtes darüber, dass die Leute es nicht so gut fanden. Und es ist natürlich auch, also etliches an Kritik, was ich auch verstehen kann. Also ich finde zum Beispiel jetzt, um vielleicht mal so ein bisschen was Schlechtes zu sagen, man fängt mit was Schlechtem an und dann haut man, sagt man ein paar positive Sachen, ist zum Beispiel, dass ich durchaus die Darsteller überwiegend eher mittelmäßig finde. Also gerade den Darsteller, der Judd Crandall spielt, der guckt immer so ausdruckslos, weißt du, ich meine, ich kann ihn ja verstehen, er möchte aus dieser Kleinstadt weg. Ich war auch überrascht, dass es Ludlow in Maine wirklich gibt, dass das wirklich eine echte Kleinstadt ist, die auch nur sogar noch kleiner ist, als sie in dem Film erzählen. Da erzählen sie was von so 900 Einwohnern. Aktuell sind es 469 Einwohner.
Ja, Mensch.
Aufgeteilt auf 260 Familien oder irgendwie so.
Und alle sind so miteinander verwandt.
469 Leute, drei Nachnamen. Aber so, naja, aber so in der Art ist es im Film ja auch, weil es geht ja eigentlich um dieses, dass also Ludlow mal, das ist so ein bisschen Hintergrund, was wir jetzt so auch im Buch schon erfahren, was aber nicht im ersten Film behandelt wurde, ist ja, dass Ludlow mal halt irgendwie von einem Typen, der Ludlow heißt, nennen wir ihn Jebediah Ludlow, weißt du, Jebediah Ludlow irgendwie im 18. Jahrhundert war mit seinem Mann irgendwie, hat das Land durchsucht und geguckt, hier gibt's noch irgendwo was Cooles zu essen und da stoß er halt auf diesen bösen Ort, diesen, was sie uns in dem Film auch erzählen, den Höllenmund und so, weißt du, und ja, und dann geht die Zombie-Party los und um da als große Mahnung haben sie halt diesen Ort nach ihm benannt, ne, wie sich das so gehört, ne, und ja, und das ist so die Gründung, dann gibt's diese Gründerfamilien, das sind ja irgendwie 5 Gründerfamilien irgendwie und dazu gehören auch die Crandalls und da, die sind dann wie so ein bisschen, die da wohnen und nicht wegkommen von dem Ort so ein bisschen, aber auch so, ja, so ein bisschen die Wächter auch davon. Ja. Ne? Und das wird uns in dem Film ja auch erzählt, dass die zum Beispiel durchaus sowas screenen wie, ja, wir haben wieder so ein eingegrabenes Tier gefunden oder irgendwie so ein offenes Grab und so, ne? Könnte ein Hund reingepasst haben und so. Also das fand ich fast schon witzig, dass sie das irgendwie so, mein Gott, das könnte eine Kuh oder zwei Menschen gewesen sein, die hier begraben wurde. Hoffentlich war es eine Kuh. Weißt du? Und das fand ich schon durchaus mit dieses Bloodline bezieht sich ja auf diese Gründerfamilien im Prinzip, ne, die dann so diesen Fluch dann halt so bewachen. Und das fand ich irgendwie eine nette Erweiterung halt von der ganzen Geschichte, auch so backgroundmäßig. Aber um noch auf das Ursprüngliche rauszukommen, durchaus der Judd Crandall Darsteller, den fand ich relativ schwach. auch den ein oder anderen Nebenfigur war schauspielerisch jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Auch leider, muss ich sagen, hat David Duchovny auch nicht so besonders gespielt. Also ich hatte bei ihm das Gefühl, weiß nicht, wie du es empfunden hast, im hinteren Teil hatte ich das Gefühl, ach, jetzt hat er gecheckt, das Geld ist gekommen. Weißt du?
Ja, also auf mich wirkte er auch so wie, boah, ja, meine Fresse, wenn ich es denn unbedingt machen muss, ja gut, dann gibt ja ein bisschen Geld dafür, gut, halte ich mein Gesicht in die Kamera rein. Wirkt sehr unmotiviert. Also,
wirklich, ne?
Ja, ich finde so generell, was den Cast betrifft, also von den Namen her klingt es erstmal ganz okay, sage ich mal. Aber ich finde auch, viele passen optisch nicht in die Zeit 69 rein. Ich finde, ich habe nicht das Gefühl, ich schaue den Film und weiß, ah Mensch, da ist ja jetzt schon 30, 40, 50 Jahre her oder sowas, sondern das wirkt alles viel zu modern.
Ja, ich habe, werden die End-60er verkauft, in der Regel durch den Soundtrack. Ne? Ja. Dass man hier Bad Moon Rising spielt, ne, solche Songs. Also dass die Musik und den Score, den wir hören, schon sehr so auf, so wie wir das uns wahrscheinlich okay. So End-60er, auch der letzte Song hier, der gespielt wird hier, The Son of the Sun von Willy Dunn ist das, ne, dieser Abspann-Song quasi. Das fand ich auch gut, aber die Musik verkauft es uns halt so, hey, es sind die End-60er, ne. Dann haben wir ja die Sache mit dem Krieg, mit Timmy Betterman, ne, der zurückkommt und angeblich lebend zurückgekommen ist mit dem Silverstar und so. Und dann, also, ist es diese Vietnam-Kriegsgeschichte und solche Sachen wie Friedenschor sind dann so Themen und Einberufung von der Jugend halt und so. Es werden ja solche Themen angesprochen, die zu der Zeit ja auch so also es gab, wenn wir an die 60er Jahre denken, dann denken wir ich denke dann an Star Trek, an The Doors und an Woodstock und die Hippie-Bewegung. Mhm. Ne? Das sind so die ersten Sachen, die mir so einfallen zu den 60ern. Und LSD. Naja, und aber da waren ja aber auch der große, der hier, der Krieg, den sie geführt haben, dann das Einberufen von jungen Leuten, was wir hier in dem Film auch sehen, dass Judd irgendwie mehrfach nicht eingezogen wird, weil, wie wir auch erfahren, sein Vater dafür gesorgt hat, dass der Arzt ihm quasi eine Krankschreibung gibt halt. Ja. Und er damit auch ein bisschen hadert, ne, dass er sagt, hey, warum, ne? Er kriegt das ja irgendwann raus, dass er da von seinem Vater gesaved wurde und er nicht zum Dienst muss und der will er als Alternative mit seiner Freundin Norma möchte er dann zum Friedenschor. Daraufhin habe ich erstmal gegoogelt, was das Friedenschor ist. Mhm. Ne? Wusstest du das?
Nee, ich kann es auch nur so vom Hören sagen, aber was die jetzt ganz genau dann halt tun, nee.
Es wirkt auf mich wie so eine Art freiwilliges soziales Jahr im Ausland.
Ja, so dann, genau sowas stelle ich mir auch darunter vor, ja.
Genau, ja, das ist dann so unser Dienst tun, aber das ist dann halt, also wenn du da, weiß ich nicht, du kommst, dann stehst dann vor dem ehemaligen Marine, der sagt, ich habe jetzt 30 Schießereien in 2 Wochen hinter mir und was machst du? Immer im Friedenschor. Ne, da bist du unterweich, das ist so wie die Zivildienst, wenn man so selber beim Zivildienst war und an der Kaserne vorbeigelaufen ist. Weißt du, so gesagt hat, dann gesagt, und wenn du dann gesehen hast, wenn du dann sitzt, wie die da drin irgendwie ihre 50 Kilometer Gewaltmärsche machen und du draußen sagst, boah, ist so ein bisschen warm für eine lange Hose. Weißt du, und dann da stehst, weißt du, nee, weißt du, dann bist du ja auch nicht der beliebteste Junge im Umkreis von, weißt du, was ich meine?
Ja, total.
Ein bisschen Stoffhose jetzt, so ein Sommer, Mann, ne? Aber das sind so Sachen, die uns schon so, ich glaube, in diese Zeit so ein bisschen bringen sollen halt, was aber für uns, weil, wie gesagt, weil wir ja nicht so diesen Bezug dazu haben, ne, also mit Friedenschor und Pipapo, aber es hört sich so an, wie ein Jahr dann ins Ausland gehen und da irgendwas so einen sozialen Dienst halt tun und so, schon eine sinnvolle Sache, ist irgendwie in den frühen 60ern eingeführt worden in den USA, aber war halt wahrscheinlich gerade in einem doch den sehr patriotistischen, in einer sehr patriotisch geprägten Zeit, warst du wahrscheinlich wirklich nicht der heißeste Junge am Gewehrstand damit.
Ja, das stimmt. Ja, gerade halt auch in den Staaten, ne? Wenn man dann sagt, so zur Armee gehen, das ist ja wirklich so was ganz Normales. So ist ja jetzt hier in Europa so gar nicht vorstellbar. Ja, und wenn da dann halt einer sagt, nee, ich will mich eher für den Frieden einsetzen als für den Krieg beziehungsweise Dienst an der Waffe, ja, dann wirst du dann da halt eher angeschaut als jetzt zum Beispiel hier in Deutschland oder sowas.
Ja, ne? Ja, wir haben ja diese Kultur gar nicht mehr. Also eben. Auch historisch auch, ne, und so. Also wir haben das ja haben das nicht. Und war das nicht auch so, dass bei George Bush gab es auch mal so, da war es auch so ein Problem, wenn du US-Präsident warst und du hast nicht gedient, sondern du warst ja, dann irgendwie bei der Nationalgarde oder überraschend Parkwächter oder irgendwie sowas. Und da so hast du gesagt, was meinst du, was ich alle im Yellowstone-Park erlebt habe an einigen Wochenenden? Das war, ich sage euch, wenn da die Unis einfallen, das ist wie Krieg. Ne? Also ich, aber da das werden wahrscheinlich, also es impliziert ja im Prinzip, dass dass du halt da hingehst, also zum Kriegsdienst eingezogen wirst und die irgendwie sich da rausmogeln können, dann halt irgendwie sowas wie Friedenskorps oder sowas machen, halt, wenn überhaupt. Obwohl das sie ja tun, weil sie irgendeine Verpflichtung empfinden, ja auch irgendwas zu tun. Das kommt ja aus dieser, so verkauft es uns ja der Film.
Richtig, ne? Ja.
Und halt eigentlich um junge Leute, die auch aus so einer kleinen Stadt raus wollen. Und ich kann das ja auch verstehen, wenn du wirklich ein paar hundert Einwohner da hast, ne? Und da habe ich mich auch gefragt, dann sind wahrscheinlich diese 3-4 Jugendlichen die Dorfjugend.
Ja.
Ne? Also das ist es dann. Und wenn du dich auch nur mit einem streitest, hast du schon grundlegende Probleme halt, ne? Weißt du? Wenn der noch einen Kumpel gegen dich aufbringt, dann war's das für dich mit einem guten Leben und so. Nein, aber ich finde, ja, das, also ansonsten gibt's nicht so viele Hinweise, außer jetzt vielleicht so Autos und so, es gibt kein Internet und sowas. Mhm. Also ich finde, es funktioniert schon so leidlich, dass es so die End-60er sind. Aber mich hat es halt auch total irritiert, dass Judd ständig im Muskelshirt rumgelaufen ist. Mhm. Weißt du, ich weiß nicht, das muss. Danach habe ich überprüft, wie die Temperatur in Maine Ludlow ist und festgestellt, dass es da 3 Grad kühler ist als im Rest des Landes. Mhm. Also es passt, das hat für mich nicht, deshalb habe ich die Regisseurin angeschrieben und sie gefragt, ob sie dann.
Also, hat sie dich zurückgerufen, hoffentlich nee, direkt
sie,
auch.
Nee, ich würde gerne mit ihr ein Bier trinken gehen, weil sie hat so einen tollen Namen. Sie heißt Lindsay Anderson Beer.
Ah,
weißt du, yeah, Bier yeah, hier, yeah, Bier yeah, mir. Yeah. Nein, aber ich war nur so irritiert, weil er hat gesagt, okay, ich habe schon verstanden, das ist ein Typ, der ist durchaus muskulös, aber der ist ständig im Muskelshirt rumgelaufen. Das war dann für die Ladies so gedacht halt, ne? Ja, aber ansonsten ist der Weg ja halt, die wollen aus diesem Ort raus und was man ja auch durchaus verstehen kann halt und so. Mhm. Und dann, ne, gibt's ja so der typische Weg mit so die ersten toten Tiere tauchen dann wieder auf, ne? Dann dieser Part mit Timmy Peterman und seinem Vater, dass man dann wir ja schon das wissen, weil wir diese Geschichte ja im Prinzip schon aus dem ersten Friedhof der Kuscheltiere-Film kennen, ja. Dass er ihn begraben hat. Er kam tot zurück, dann hat er ihn begraben und dann kommt er. Das wird uns ja sogar gezeigt in der ersten Szene des Films.
Ja, genau, richtig, ja.
Genau, kommt zurück. Aber ist natürlich auf eine andere Art, muss ich sagen, ist der total gruselig, ist der wirklich gruselig. Sein erster Auftritt, wenn er hinter dieser Tür steht bei sich und einfach nur, na, ich lüge nicht. Kinder lügen nicht und so, weißt du, der hat ja wirklich was echt Gruseliges und ich finde, so stellen sie ja die Toten so ein bisschen anders auch da, also die fangen ja wirklich an mit dir zu diskutieren,
ja,
weißt du, auch später Donner, ne? Ist ja auch nicht anders.
Ja, das stimmt, wobei ich da, also ja, bin ich bei dir, bis dann halt das große Finale dann stattfindet bei Bill. Ist doch bei Bill, ne? Ja, doch, bei Bill im Haus, wo es dann heißt, ja, du musst ihn in die Augen schießen oder zwischen die Augen schießen.
Das stimmt.
So, da dachte ich mir dann halt, wie jetzt?
Warum? Warum?
So, das verstehe ich jetzt nicht.
Das wird uns ja, also es gibt ja Rückblenden, es gibt ja dann, wie sich das gehört, gibt's ja dieses Stadtarchiv und da ist dann der örtliche betrunkene Priester, /Bibliothekar, ne, der dann uns was über den Höllenmund erzählt, wo ich sofort wieder Buffy-Assoziation hatte mit dem Höllenschlund und so, weißt du, und der erzählt ja dann auch diese Geschichte mit dieser Expedition und dass Ludlow halt ein Typ gewesen ist und so ein ganz gediegener, habe ich gehört, war das, weißt du? Und da kommt ja auch so dann kommen ja auch diese Tagebücher raus und dass diese ganzen Familien das auch alle wissen, auch Dan Cradle, der von Henry Thomas gespielt wird, der mal der kleine E.T. war, also er war der Junge. Er war der Junge neben E.T. halt, ne?
Ja.
Und ich finde, der sieht optisch einfach super aus. Dem fehlt nur noch ein besserer Schnäuzer, ehrlich gesagt.
Den sonst mochte ich
toll. Dan Crandall fand ich super. Der hat auch voll in die Zeit gepasst.
Das wollte ich auch gerade sagen, genau. Also der hat mich am meisten so gecatcht in Form von, ja, wenn ich mir so einen 60er-Jahre-Typen vorstellen müsste, so würde der aussehen.
Absolut. Und ich sage dir, der ist für mich, der lebt die End-60er noch. Ja. Weißt du, der hat nie aufgehört zu feiern, weißt du? Das ist, und dann musste ich nur so lachen, als ich dann, weil ich gesagt, Henry Thomas, der Name, und ja, der kleine Junge aus E.T., dann habe ich mal so durchgeguckt, ja, was hat denn der seitdem gemacht? Das sind ja 40 Jahre auch vergangen und nicht viel, ja. Und nicht viel, was ja. man kennt und so. Und dann hast du das hier als zweites großes Ding so in deiner Vita, dann dachte ich so, aber er hat halt einfach wunderbar gepasst und ich mochte auch diese schnoddrige Art, die er so drauf hatte, als er dann mit seinem Sohn zum Tierfriedhof gegangen ist und diesen Hut auf hatte und dann immer ein Bier, die haben immer ein Bier dabei, weißt du, wie sich das so gehört auf der Veranda. Ist es nicht auch geil, überleg mal so, auf einer Veranda sitzen, in so einem Schaukelstuhl, dein Bierchen schlürfen, es hat schon was, oder?
Ja, ja? die 398 anderen Dorfbewohner beobachten. Mhm. Also vom Cast her fand ich ihn auch noch mit am besten, wenn nicht sogar am besten.
Ja, doch, da würde ich auch mitgehen. Also wie gesagt, Duchovny als Bill Peterman, der ist später halt aufgeblüht, so ging's Ende. Also dem Moment, den Moment hatte, wo er Timmy versucht hat zu sagen, alter Junge, ne, ja, irgendwie, du bist nicht mehr derselbe, seit ich dich begraben habe. Ne, und dann sagt er, Timmy ist nicht zu Hause. Yeah. Oder ist nicht mehr da oder so. Und das ist das war so ein Break. Da hast du gemerkt, ab da hat er es realisiert, dass der wirklich tot war. Und dass das auch nicht vernünftig war, ihn zurückzubringen. Und ab da spielt er auch ein bisschen besser. Aber ist dir mal aufgefallen, David Duchovny, je älter er wird, er sieht immer mehr aus wie Walter Matthau.
Ja, du hattest das, glaube ich, auch getwittert. Und ich wusste da auch so, ja, verdammt, ja, du hast so recht. Das ist echt krass, ja.
Hast du das eine Bild unter dem Doppelpost gesehen, wo er in so einem Film auch mit so einem Schnäuzer, er sieht mittlerweile wirklich aus wie Walter Matthau. Was ja auch völlig, Walter Matthau war ein toller Typ, also
ganz ehrlich, absolut.
Habe ich gern geguckt mit dem Lemmen zusammen und so, war super.
Dennis alleine, die klar, Verfilmung, Dennis, die Realverfilmung, klar.
Da habe ich das Bild auch her von.
Matthau.
Und von David Duchovny. Nee, und das war dann schon so ein bisschen, und dann wurde es auch, da hat er auch ein bisschen mehr Elan gehabt. Gut, vielleicht sollte er vorher auch so, vielleicht war die Regieanweisung auch so ein bisschen, ja, lass ihn mal lethargisch wirken auf diese ganzen Ereignisse, weil vorher ging es ja nur, dass er halt das vertuscht, ne, dass die nicht rauskriegen, dass er was das mit seinem Sohn da was nicht stimmt und ich habe da durchaus auch ein paar Sachen nicht verstanden, auch diese blutenden Blumen im Feld habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt, die dann hier Donna Finn und dann diese blutenden Sonnenblumen und so, da habe ich auch gedacht, das wirkt eher so für den bildlichen Effekt, ohne so auf die Story hat es für mich so keinen Einfluss gehabt halt, ne?
Genau das, ja.
Ich hatte bei der Synchronisation habe ich so ein bisschen mit was gehadert. Ich habe schon bei dem Remake 2019 damit gehadert, so ein bisschen, dass Billy Pascoe, nee, Victor Pascoe heißt er ja. Victor Pascoe immer in der deutschen Synchro gesagt hat, die Erde ist sauer. Ich weiß, dass das korrekt ist und so, weil im Originalfilm hat er ja immer von verdorben geredet, ne? Die Erde ist verdorben und dann plötzlich dieses, die Erde ist sauer. Die Erde ist sauer und es ist, ich weiß, dass das inhaltlich durchaus richtig war, aber irgendwie hat es mich immer so ein bisschen so rausgeholt und hier hat es mich bei der deutschen Synchro maßlos gestört, dass sie auch in diesen Voice-Overs immer von dem Friedhof der Kuscheltiere geredet haben.
Okay.
Haben sie wirklich? Also, das macht so, weil es ist ja nur der deutsche Name. Also, der deutsche Name für Friedhof ist halt ein eingedeutschter Name. Weil Pet Cemetery ist ja Tierfriedhof und bewusst falsch geschrieben, so wie Kinder es falsch schreiben. Weißt du, wenn ich schreibe so, wie ich höre. Weißt du, ne? Und in der deutschen Synchro haben sie bisher immer von Tierfriedhof geredet und oder Kleintierfriedhof oder so, aber meistens war es Tierfriedhof, was ja dann auch korrekt ist. Und dass sie jetzt immer von dem Friedhof der Kuscheltiere geredet haben, das habe ich mir gedacht, das war irgendwie, weiß ich nicht, fand ich irgendwie, es hat mich irritiert zumindest halt.
Ja, wäre mal interessant, ob die Dialogregie da Wert drauf gelegt hat, also dass sie sich halt auch die anderen Filme angeschaut haben oder vielleicht halt auch das Buch mal zumindest durchgeblättert haben. Oder halt einfach nur stur jetzt das übersetzt haben und dann einfach blind übernommen.
Wir müssen das so wie, weißt du, wo der Filmtitel unbedingt auch einmal im Film genannt werden muss.
Ja.
Weißt du, so wie, ja, wir sind zwei stahlharte Profis. Richtig, Rick. Und so. Es muss einmal, muss der Filmtitel genannt werden, weißt du. Ja, das wäre schon irgendwie witzig, wenn das so wäre. Es würde mich nicht wundern halt, ne, wenn solche Anweisungen da durchaus mal da sind und so. Weil es ja auch so eine, Friedhof der Kuscheltiere ist halt so eine Eigenmarke, ne. Wir haben ja auch vorhin, Friedhof der Kuscheltiere steht ja auch auf der, also sie haben ja auch ein deutsches Cover quasi gemacht von dem Film und so, und deshalb, ja, es ist halt so eine Wortmarke, obwohl das ist halt einfach, weißt du, sie wurden dann auf dem Friedhof der Kuscheltiere, weil es halt auch irgendwie inhaltlich falsch ist. Weißt du, weil Tiere, werden ja Tiere da beerdigt und es sind ja nicht alles immer Kuscheltiere. Halt, und wir erfahren ja später, die Tiere sind ja eher das zweite Problem an der ganzen Geschichte.
Richtig, genau.
Es ist ja hier schon total Usus, dass hier dass Menschen da oben begraben werden halt und wiederkommen. Und da hat es mich auch so ein bisschen, erinnerst du dich noch, dass in dem im ersten Film immer davon geredet wurde, jeder muss seine eigenen Toten begraben. Mhm. Ne? Ja. Das wurde ja gefasst in der Regel mit einem Verwandten, ne? Ist ein Verwandter gestorben, das ist irgendwie mein Toter und so. Jetzt, oder wir wissen ja seit dem zweiten Teil, es zählt auch, wenn du jemanden tötest. Dann ist das auch dein Toter. Das ist so wie, weiß ich nicht, in White Coats zu Blue Sky geben. Wenn du von meinem da hinkommst, gehörst du da mir. So, weißt du, gehst du über meinen White Coat, dann bist du mein Sklave auf dieser Plattform. Ich glaube, das ist nicht so. Aber hier ist es ja wirklich so, weil sogar ja der Tote selbst, ja, also Timmy, ja auch tötet und da oben begräbt. Und das zählt ja dann auch trotzdem für das, dass die als Zombies, also Zombies wiedergeboren werden.
Ja,
halt.
Ja, richtig.
Ne? Also es ist auch schon so ein Bruch halt irgendwie so ein bisschen, oder?
Ja, total. Also ich muss sagen, du hattest es eben erwähnt, dass du es spannend gefunden hast, dass Bloodlines dem Friedhof der Kuscheltiere-Kosmos noch so ein bisschen
erweitert
hat und sowas. Ich hätte es spannender gefunden, wenn es mit diesem, wie hieß da dieser erste Ludlow, der da im 18. Jahrhundert oder wann es war, das gefunden hat. Dass die Geschichte zu erzählen, hätte ich spannender gefunden, als jetzt nochmal so in den 60ern irgendwie so das Prequel erzählt zu haben.
Witzigerweise steht das auch in vielen Kritiken. Das sagen sehr viele Leute, dass sie sagen, eigentlich wäre dieser Part mit dem Ludlow und wie es dazu kam, ne, was jetzt genau mit ihm da passiert ist, weil die sehen ja, als der zweite Teil da ankommt von der Truppe, sehen sie ja schon den bereits verzombieten Ludlow und dann hörst du ja nur Schreie und Schüsse.
Richtig,
und die Kamera fährt zurück und das haben relativ viele geschrieben, dass sie das interessanter gefunden hätten, wenn das Hauptthema von dem Film gewesen wäre. Ich finde das so in Ordnung, wie es da so rübergebracht ist, zumal auch so dieser Mythos darum noch so halb mysteriös genug ist mit den, also es wird ja auch sowas, zumindest Film in der Filmreihe erweitert damit, dass dieser Ort die Leute beeinflusst, indem er mit dir redet. Das sehen wir ja auch. Der redet, du hörst ihn und er kann einfacher Tote beeinflussen als Lebende. Deshalb hat er ein Interesse daran, dass da auch Tote begraben werden. Das ist schon so eine merkwürdige Identität, also irgendwie ist es schon ein merkwürdiges Monster. Dieser Wendigo, der da rumrennt, weißt du? Das ist schon so ein bisschen, weil wir sehen das in diesen Szenen, wir sehen das ja auch in den Szenen aus Sicht von den, nennen wir sie Zombies, aus Donners Sicht, aus Timmys Sicht, dass die so ein eingeengtes Sichtfeld haben. Das haben wir ja vorher auch noch nicht gesehen. Ne? Das fand ich aber ganz gut gemacht. Sie haben so ein eingeengtes Sichtfeld, was sehr fokussiert ist, wie so ein Zielsucher auf das Opfer und sie hören auch viel dümpfer und so halt. Ne? Und diese Sicht, das ist auch neu gewesen, aber das fand ich durchaus interessant und ich fand auch diese Idee mit diesen Familien, die diesen Ort anscheinend bewachen und aber also über diesen Ort perfekt Bescheid wissen, weil, seien wir mal ehrlich, die Lösung wäre ja einfach, das Gebiet abzusperren und da keinen mehr in die Nähe zu lassen, weil sie sagen, ja, es kommen ja immer neue Leute und der Ort will, dass man darüber redet, so wie ich jetzt drüber von gezwungen werde, über diesen Ort zu reden und das in die Welt zu tragen, weil es muss ja eine Beeinflussung der Leute da sein. Das ist ja auch das, was Judd am Ende auf der Veranda sagt, als er dann diesen Platz einnimmt, den wir ihn 30 Jahre später erleben, wenn die Creeds dann anfahren. Also die kommen ja 30 Jahre später und es muss ja irgendeine Beeinflussung da sein, weil nach dem, was er in diesem Film erlebt hat, ne, mit dem Tod seiner Freunde und von seinem Vater und so, der weiß ja, was da passiert. Da sagt er doch nicht zu Creed, Mensch, deine Katze ist tot, ich habe da eine Idee. Wir müssen, das ist auch nicht weit, ne, ist auch nicht weit, so, das nur so ein bisschen sanfte Steigung, ja, aber es lohnt sich. Und dahinter geht's ja noch weiter, das wäre mein Ende übrigens gewesen. Ich sag dir eins, ich wäre maximal noch über die sanfte Steigung bis zum Tierfriedhof 1 mit, aber dann über dieses Bollwerk drüber, und da hätte ich gesagt, Jungs, wartet auf mich. Ich wäre der ideale Wächter eigentlich von diesem Ort. Weißt du? Ich hätte gesagt, nee, Jungs, ne?
Geht ihr mal ohne mich.
Hätte so eine Mautsäule aufgebaut und gesagt, hier, ne. Ja, das, weißt du, ich fand ein paar Sachen auch noch eigentlich, abseits dieser Familienkonstellation, fand es interessant, dass Timmy durchaus so eine taktische Komponente hatte. Also er war nicht nur so ein dummer Zombie, wie er es im Originalfilm gewirkt hat, sondern er hat ja Dinge durchaus taktisch gemacht. So diesen, weißt du, dieses in die Falle locken und, ne? Also da merkte man, da ist noch was von dem Marine quasi, ne? Die Marine in ihm drin, oder?
Ja, das stimmt. Ich muss sagen, das, was du erwähnt hast in Form von, ja, so diese Wächter und sowas, ne, die dann da halt aufpassen und irgendwie so ein Auge auf diesen Friedhof halt auch haben und so weiter und so fort. Wie du das beschreibst, finde ich es total super, wenn es denn so stark auch in dem Film für mich zumindest als Zuschauer gewesen wäre, dass wir, also als ich den Film, ich habe ihn jetzt nur einmal gesehen, ja, das ist eher so Beiwerk, das wird mal so in so einem Nebensatz erwähnt, ja, wir sind halt hier aus dem und dem Grund und so, okay, alles klar, weiter. Du hast ihn jetzt zweimal gesehen, ich nur in Anführungszeichen einmal. Für mich war das wirklich eher so diese Beschreibung drumherum, warum sind wir hier, wer sind wir eigentlich, warum sind wir mit diesem Ort so verbunden. Das ist für mich so als, nicht Abfallprodukt, aber so wirklich so, das wird so nebenher erwähnt in den Dialogen. Und dann ist aber auch gut. Und da hält sich der Film ja dann auch am Ende gar nicht so mit auf. Also in Form von, ja, wir sind jetzt die Wächter und gemeinsam kämpfen wir jetzt gegen das Böse, sondern eigentlich will Judd doch irgendwie nur weg und hängt mit seinem Muscle-Shirt da irgendwie ab und guckt, warum Timmy denn so komisch da aktiv ist. Und mehr passiert ja denn da eigentlich so nicht.
Ja, das ist schon richtig. Mir sind diese Details tatsächlich auch erst aufgefallen, als ich ihn das zweite Mal gesehen habe. Oh, okay. Dass es so kleine Sachen wie so diesen Telefoncall gibt, wo die sich darüber unterhalten, dass wieder ein offenes Grab gefunden wurde, weil ist in so einer Umgebung ein offenes Grab natürlich auch echt ein Problem, ne?
Yeah.
Ein Loch. Also dass die das halt irgendwie screenen und dass die sich auch da beim im Diner treffen und so hier die großen vier, yeah, ne? Und so und dann das sind so Sachen, die mir beim ersten Mal auch nicht so aufgefallen sind, aber er hat mich auch nicht gelangweilt, der Film. Also ich weiß nicht, ob du im Laufe des Jahres mal auf Paramount Plus, da hatte ich auch hohe Erwartungen an den neuen, letzten Hellraiser-Film, Das Tor zur Hölle.
Habe ich noch nicht gesehen.
Dann will ich auch, oder heißt, glaube ich, das Schloss zur Hölle, genau. Ich hatte an den neuen Hellraiser-Film, der ja irgendwie auch sehr gute Kritiken bekommen hatte im Vorfeld und jetzt auch so ein Paramount Plus Original ist halt quasi, relativ hohe Erwartungen und dann habe ich gesehen und ich habe mich uferlos gelangweilt. Ich sage jetzt nichts dazu, also nicht, außer dass ich dir das sage, aber für mich war es so, dass ich mich einfach furchtbar gelangweilt habe bei dem Film und der war auch noch 2 Stunden lang. Dann habe ich gesagt, wie läuft das denn ab? Die schreiben so einen Film, dann sagen sie, boah, das ist doch total langweilig. Ja, dann mach's lang. Dann mach's auch noch lang. Die sollen richtig leiden, ja, so wie sie unter Pinhead leiden würden und so. Dann mache ich, habe noch eine Idee, wir könnten noch mal 10 Minuten, das ist gut, noch mal 10 Minuten. Können wir auch lange Einstellung von, ja, oh ja, können wir, hau raus. Da muss auch kein Schauspieler durchs Bild, uns reichen Landschaftseinstellungen. Müssen wir doch noch was schneiden? Da schneiden wir gar nichts. Das kriegen wir. Lass es mal lang. Nee, und der hat mich ziemlich enttäuscht und deshalb war ich jetzt bei dem auch so, da auch so ein bisschen, dachte ich mir, ob das so auch so ein verglichen wird, eine große Horrorreihe nehmen oder zumindest eine bekannte Reihe nehmen und das da auf die Art nochmal versuchen oder was anderes halt machen, ob das so gut funktioniert. Und ich muss sagen, für mich hat ist das deutlich besser. Also der Film ist wirklich deutlich besser als der Hellraiser-Film bei mir gewesen ist, weil er auch mit so 87 Minuten, der hat auch eine angenehme Filmlänge. Ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, aber ich habe das so satt, lange Filme zu sehen im Moment.
Bin ich komplett bei dir.
Warum müssen die alle 3 Stunden jetzt sein?
Das weiß ich auch nicht. Also das schreckt mich mittlerweile auch eher ab, als dass ich sage, ah super, da kriege ich ja was für mein Geld. Also so 90 Minuten, 100 Minuten, alles super. Aber ja, so diese 2-3 Stunden Bretter, ist schwierig. Also dann muss der mich thematisch oder von der Franchise halt wirklich schon so abgeholt haben, dass ich sage, ja super, den will ich aber trotzdem dann auch im Kino gucken. Aber das ist schon so eine gewisse Vorbereitung in Form des Mindsets. So, jetzt sitzt du 3 Stunden auf deinem Arsch, kannst dich nicht bewegen, so, und guckst jetzt nur den Film und machst nichts anderes. Das ist schwierig, finde ich. Also ist für mich auch kein Qualitätsmaßstab.
Nee, früher waren das so Ausnahmen, wenn Filme so lang gewesen sind. Weißt du, das war, da hast du mal Titanic gehabt oder auch Herr der Ringe vielleicht mal, wo es auch mal die Story halt einfach auch hergegeben hat und so. Und dann war das so ein Highlight und jetzt ist es gefühlt, jeder Film ist irgendwie 2,5 Stunden lang oder so. Und dann denkst du dir, ich denke mir dann immer, auch fürs Kino ist das doch dumm. Dann können die unter Umständen den Film nur einmal am Abend zeigen, statt ihn 2-mal zu zeigen, wenn der Film kürzer wäre. Und weißt du, dann gucke ich auf Paramount Plus in meinem niemals endenden Probeabo auch so die alten Freitag der 13. Filme und so. Und denke ich mir so, 80 Minuten, da möchte ich mich reiben. Da möchte ich mich wirklich reiben. Auf der anderen Seite sehe ich mittlerweile Fernsehserien wie, weiß ich nicht, Stranger Things, die letzte Staffel, wo die 90 Minuten Folgen hatten.
Yeah.
Weißt du, wo ich dachte, wo kommt denn das? Das kann nicht wahr sein. Und da hat der Film hier, finde ich, für mich ganz gut rausgestochen, weil er halt mal wieder so eine ordentliche, kurze Filmlänge hat und deshalb, er hat durchaus langweilige Momente. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber es waren so Sachen, die ich auch schön fand. Also, und jetzt macht's wirklich dadurch ein bisschen krank, wenn ich das sage, aber zum Beispiel so, wenn die gute Donna killt, zum Beispiel, ne? Das ist, wo die dann im Krankenhaus auftaucht und Norma jagt und dann so diesen toten Arzt da siehst und dann hat sie noch dieses Messer, was auch schon Weiland, der gute Cage, mit dem er schon geschnetzelt hat, tötet dann noch die Krankenschwester, läuft dann so langsam hinter der fliehenden Norma hinterher, aber geht dann auch langsam, holt sie natürlich trotzdem ein, wie sich das so gehört und guckt und dann wirkt sie so mit so einem ausdruckslosen Blick und man denkt so, jetzt ist sie tot. Das ist dann aber auch wieder so eine Sache, die Szene, diese ganze Jagd quasi auf sie im Krankenhaus, die fand ich stark. Danach habe ich mich aber, es wechselte sich so ab mit What the fuck Momenten, wo ich dann gesagt habe, aber warum, seit wann nehmen die denn Geiseln? Na jetzt mal ohne Witz. Das ist wieder vielleicht so dieser Versuch, diese taktische Sache reinzukriegen bei Timmel, dass er ja so ein Soldat ist und wenn du einmal ein Soldat bist, dann bist du auch bereit, offensichtlich auch Geiseln zu nehmen.
Bis in den Tod.
In den Tod und darüber hinaus, der Arbeitsvertrag endet halt nicht mit dem Tod, weißt du? Und da hat mich durchaus einiges irritiert, dieses Finale unter dem Batman-Haus, wo sie ja gesagt haben, wie können wir das erklären? Im Buch und im ersten Film haben wir erklärt, das Haus brennt ab. Ne, wie erklären wir das? Und dann sagen, ja, da ist ja nicht so viel Zeit, wir machen das so, wir brennen da schon ab, aber wir verlegen den Kampf nach unten. Denn der hat noch heimlich, der alte Wühler, der hat noch heimlich ein riesiges Tunnelsystem gegraben unter dem Anwesen. Wie schon Rambo im letzten Rambo-Film.
Richtig.
Da hatte ich totale Vibes nach und so. Und ich musste so lachen, als die in diesen Keller gehen und Bill, respektive David Duchovny, sagte, keine Ahnung, das muss Timmy gegraben haben. Und dann denkst du dir, Alter, wie lange war der denn da? Also wie lange war der denn zurück? Weil am Anfang des Films haben die ja gesagt, er ist gerade zurückgekehrt. Ne? Und offensichtlich tot und die haben das halt vertuscht und so, aber dann hat er, was ist denn das für ein Erdwühler? Das ist ja, weiß ich nicht, wie Horta.
Ja, der macht weißt Maulwürfen du? Was vor.
Das ist ja der größte, den hätte ich doch nicht aus dem Krieg nach Hause gelassen, das ist ja der größte Untergrundwühler, den du dir vorstellst. Nein, weil es nur so absurd war, dass der da so ein richtiges Tunnelsystem unter dieser Farm gebaut hat. Ich meine, bei sowas denke ich als erstes immer an die Statik. Weißt du, ich denke, du kannst doch nicht einfach, ich sag mal eins, ich habe bei mir mal im Garten versucht, mal ein Loch zu graben wegen einem Pool, da steht sofort das Bauamt vor der Tür, ne, und der konnte hier, überleg mal allein die Statik, da stell mal vor, dass ständig Leute einbrechen oder so, weißt du, die sind gar nicht verschwunden, die sind einfach eingebrochen, weil die Statik nicht mehr, entschuldige bitte, aber ich fand das ehrlich gesagt ziemlich absurd mit diesem großen, halb bewässerten Tunnelsystem.
Ja, also das Hast du schön beschrieben. Also ich muss gucken, dass ich nicht allzu laut lache jetzt.
Nee, mach.
Bin da komplett bei dir. Aber das beschreibt für mich zumindest auch so der Film, wie er für mich rüberkam, nämlich irgendwie warum. So nach dem Warum.
Einfach. Damit sie nochmal ein langes Finale haben.
Richtig, ja. Also du hattest es auch relativ am Anfang erwähnt bezüglich so der, dass man das sieht, dass das im Studio gedreht wurde, in dem Studio Cage und so, ne? Mhm. Und ich finde, das ist so auch so, für mich ist das so ein Disney, so betitel ich das, so ein Disney-Phänomen, weil die drehen ja nur noch in ihren Cage-Gedöns. Ich glaube, die haben auch damit angefangen, Disney, meine ich zumindest, diese Technologie da zu entwickeln und in ihre Serien und Filme einzusetzen. Seitdem sieht das, egal wie das technisch umgesetzt ist, einfach für mich unnatürlich scheiße aus. Nämlich, ne, dass du nicht mehr den Eindruck hast, ah cool, die robben da wirklich in der Nacht durch den Matsch irgendwo am Arsch der Heide oder sowas, sondern ich habe immer nur den Eindruck, ja, die sind da im kuscheligen Studio, robben da so ihre 2 Meter irgendwie durch den Staub und that's it. Es wirkt halt einfach nicht echt. Das ist so wie McDonald's, so ein Burger sieht ja ganz lecker aus und wenn du dann gegessen hast, dann bist du eigentlich auch schon wieder scheiße, warum habe ich die Kacke eigentlich jetzt hier in meinen Körper reingepumpt? So wirkt das optisch für mich aufs Auge und das macht mir unglaublich viel kaputt. Und das ist mir halt auch aufgefallen in Friedhof, also jetzt hier in Bloodlines, dass da sehr, sehr viel oder wahrscheinlich alles, keine Ahnung, halt in so einem Studio gedreht wurde, wo kein Schauspieler mehr raus an die frische Luft will oder so. Und ich habe mich einfach auch so nach warum bei dem Film gefragt und das Warum war halt durch Ludlow, wo ich dachte, Mensch, ja, erzählt mir davon jetzt bitte, das mit Bill und Timmy und Norma und Dan und Jude interessiert mich ein Scheiß, so das muss nicht nochmal erzählt werden als Prequel, erzählt mir dann, wie das wirklich alles so angefangen hat und sowas, ja, und der Indianer, das ist ein Indianerfriedhof am Ende, ne, oder?
Ja, so, war's, die Mi'kmaq-Indianer war es ja immer genau. Schon.
So, was, wie ist das so da entstanden? Das hätte mich viel mehr gecatcht als jetzt ungefähr so 20 Jahre zurück und.
Naja, eigentlich muss, die hätten wahrscheinlich, die hatten folgende Storyline-Angst. Die hatten Angst, wenn sie sagen, wir erzählen das 200 Jahre, also wie es dazu kam, wie Jebediah Ludlow da irgendwie gesagt hat, Mensch, hier ist die Ernte gut. Dieser Boden, der ist sehr reichhaltig, da sind gute Materialien, ne? Die müssen ja dann erklären, nach diesem, wir sehen ja diesen Zombie an, dass er da irgendwie, ne, also die, ne, Zombie da, jemanden totgebissen hat und pipapo und dann sagen die, Ludlow, der alte Ludlow, ne, und dann hören wir ja Schreie und wie er auf sie zurennt und die schießen und dann muss ja irgendwo der Break gewesen sein, dass dann einer von denen gesagt hat, Mensch Leute, hier könnten wir doch eine Stadt machen. Das sieht doch hier, guck mal aus, das sieht doch hier aus, wie richtig. Ist das auch so von der Topologie her und es ist auch 3 Grad kälter als da hinten, weil man nicht hier eine, weil da muss ja irgendwo die Entscheidung getroffen sein, diese Stadt nach dem Chefverrückten zu nennen. Also die haben ja gesagt, Ludlow wurde dann, also der Name ist ja sein Name, der erste quasi, der erste Mensch, von dem man weiß, dass der von dieser Macht besessen wurde, was dann übrigens auch der Tatsache widerspricht. Obwohl doch, das erklärt die Angst von Judd im ersten Film schon, dass er so ausrastet, als Lewis zu ihm sagt, es hat man schon mal versucht, einen Menschen da oben zu begraben. Wo er sagt, nein, Himmel, nein, wer würde so etwas versuchen? Das erklärt wiederum, da wiederum haben sie drauf geachtet. Das erklärt seine Angst in diesem Moment. Ja. Weil er weiß, dass das passiert ist. Aber wie gesagt, da muss ja irgendeiner, also wenn dir das an einem Ort passiert, würdest du dann sagen, hier möchte ich leben? Mieten sind günstig. Ich weiß, du wirst jetzt sagen, eine gute Lage ist eine gute Lage ist eine gute Lage. 5 Minuten zum See, 5 Minuten in die Innenstadt, ne? Aber seien wir mal ehrlich, das könnte man erklären irgendwie, dass dieser Ort dich dann irgendwie dazu zwingt, günstige Mietpreise zu machen. Etagen. Weißt du, der lebt ja offensichtlich davon, dass da Leute, das ist auch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, aber es ist halt irgendeine Macht, ne? Böse ja. Mächte. Böse Mächte wollen, was böse Mächten wollen. Wie das Herz. Das weiß ja auch, was ich will. Ne?
Ja, und auch leicht zu unterkellern, das ganze Gelände
da. Guckt euch den Boden an, da können wir in 200 Jahren kannst du hier Kellergewölbe machen, wo ich sag euch, wo ich letztens gegraben habe, das war ein Graus. Nee, also wenn du so drüber nachdenkst, das muss ja irgendwie schon unter Einfluss dieses Ortes entstanden sein, weil, und kein Mensch hat auf die Micmacs gehört, die von Anfang an von der ganzen Sache gewarnt haben und so. Ne? Und ich weiß nicht, irgendwer muss doch mal gesagt haben, hey, wenn wir da irgend so eine Holzwand hinbauen, wo man sagt, da nicht vorbeigehen, dann wird es Leute geben, die da vorbeigehen, Leute. ne? Weißt du, das ist so wie eine Tür hinstellen und zu sagen, nicht öffnen, wenn du cool bist.
Richtig, genau. Ne?
Oder nur öffnen, wenn du cool bist. Oder so.
So, alles, was verboten ist, hat seinen Reiz. So,
ja, und dann ist das einfach nur so ein bisschen. Vor allen Dingen, ich habe mich bei diesem Haufen, also wir sehen ja immer dann, dass da einfach nur so Baumstämme übereinander liegen irgendwie. Ja. Was, kann man da nicht dran vorbeigehen?
Ja, aber danke, dass du sagst, das habe ich mich halt auch schon gefragt. So, ja, okay, jetzt an dem Weg ist dann dieses Gebüsch, dieses Gestrüpp, diese Baumstämme dahin platziert.
Daneben.
Aber das Ding ist ja anscheinend riesig. Also es ist ja nicht so ein kleiner Platz oder sowas, ne, sondern das ist ja ein riesiges Gelände dahinter. Und dann ist ja nicht ringsrum irgendwie eine Burgmauer hochgezogen oder so. Da wird es ja Wege geben. Aber ja.
Mich hat das allerdings auch schon, das habe ich auch schon im ersten Film nicht so, also in der Darstellung, weil es wirkte halt nicht, also eigentlich gehen die ja irgendwie da hoch und dann gehen sie ja irgendwie anscheinend immer höher, wie so auf so eine Bergebene, weißt du, auf so ein Plateau und so. Das hat mich von der Topografie immer schon so ein bisschen, dachte ich mir, das sieht einfach nicht aus, wie als wenn das dahinter liegen würde halt, ne?
Ja.
Aber naja, gut, das war noch, das fand ich, das war jetzt noch okay und so. Mich hat's halt, also ich habe halt sehr über dieses Tunnelsystem gelacht und vor allen Dingen auch, weil, wie du schon sagtest, das wiederum ein bisschen nach Studio aussah, was mir sonst nicht in dem Film aufgefallen ist. Also das muss ich sagen, dass diese Vibes hatte ich bei dem Film jetzt bis auf diesen Teil nicht. Mhm. Aber weißt du, als alter Star Trek-Fan bin ich einfach es gewohnt, dass die dreimal durch denselben Tunnel laufen. Weißt du, das ist dann hier mit, weißt du was, gehen wir in den Tunnel oder in den, der genauso aussieht wie der? Wollen wir nicht in beide gehen? Wow. Ne? Und der Horta wühlt da irgendwo rum. Nee, das, und dass die halt Norma als Geisel genommen haben. Weil es ja, also das, mit, wir leiten da Wasser rein. Also eigentlich haben die ja so, sie sollte ja, das hat eigentlich überhaupt keinen Sinn gemacht. Die hat doch da gelegen, war da gefesselt und das Wasser um sie herum stieg.
Ja.
Was war der Plan? Dass sie dann da stirbt?
Das habe ich auch nicht verstanden.
Und dann wäre es doch auch viel effektiver gewesen, sie auch als Zombie einzusetzen.
Richtig, ja.
Zumal die ja auch eigentlich mit 5 Leuten hingegangen sind. Und das ist übrigens diese Szene, wo diese Gründerfamilie und diese Gründerfamilien zusammen mit dem jungen Judd und so dann da hingehen und auf die Betterman-Fahrt dann diese Jagd machen, ist auch der Inbegriff von, Leute, ich habe einen Plan. Wir trennen uns alle. Geil. Alter, das ist ja richtig gut. Also hier, ich gehe, kannst du mal kurz meine Waffe halten? Ich komme gleich wieder. Weißt du, nee, aber wirklich, ich musste schon, weil die sich ja auch wirklich, also wirklich trennen. Da ist also der Zombie-Marine und wir. Wir sind am stärksten, wenn wir am weitesten voneinander entfernt sind. Weißt du? Wenn ich mir einen Hahn kriege, bin ich in Gefahr. War das ein Hahn? Ich glaube, das war ein Waldkreuz. Nein, weißt du, was ich meine?
Also, total.
Ja, das hat, da habe ich mich gefragt, ob man da auch, so, okay, also das wirkt jetzt alles so negativ und so, also auch das mit dem ins Auge schießen, was sie ja dann wirklich auch machen am Ende, ne, mit dieser Leuchtpistole und so, ne? Aber trotz alledem mag ich irgendwie so diesen Main-Kleinstadt-Horror-Vibe schon sehr und ich fand auch diese Rückblenden ganz gut, wo uns mal gezeigt wurde, dass die drei eigentlich gute Freunde gewesen sind, weil sie wahrscheinlich einfach die drei einzigen gleichaltrigen Jungs zu der Zeit gewesen sind. Da gibt es so Rückblenden, das sehen wir am Ende auch, wo ja offensichtlich Judd, Timmy und Manny als Jugendliche gezeigt werden, die aber so weit anders aussehen, als sie in dem Film aussehen, dass ich das mir dreimal angesehen habe, um zu gucken, ob die das sein sollen. Yeah. Wenn nicht, haben sie irgendwie so Stock-Footage verwendet und einfach nur drei Kinder, ne, die so, hey. Und die haben dann so diese, ich mag so diese Main-Horror-Land-ländliche Jugendfreunde-Drama-Geschichten, so ein bisschen Stand-by-Me mit ein bisschen Horror. Das mag ich sehr gerne, ehrlich gesagt. Yeah,
mag
und
ich
das
auch.
Vermittelt der Film schon. Allerdings vermittelt er bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, dass Timmy so ein geiler Freund von den drei, von den anderen beiden gewesen ist.
Ja, das haben sie irgendwie, ich glaube, da hatten sie nicht die Zeit für, das umzusetzen, weil das war ja einfach nur so vom Hörensagen, dass die gut befreundet waren mal so und mehr aber auch nicht.
Ja, das wird uns nur durch Bill erzählt, der dann mal sagt, ihr wart ja früher mal gute Freunde.
Ja.
Aber dann ja nicht mehr. Da hätte ich schon gesagt, Leute, hey, hör zu, Bill, wir sind hier vier Jugendliche, ne? Wenn der kann nicht zu einer anderen Gang gehen, ne? Wer weiß, wo die nächste Horrorstadt ist, ne? Wahrscheinlich sitzt da ein Troll auf dem Klo oder so. Weißt du? Also, bist du ja schon gezwungen, mit der Dorfjugend rumzuhängen, weil du einfach keine Alternative hast.
Richtig.
Der Teil fehlt aber, diese Dramatik, dass Timmy, die finde ich eigentlich ganz cool, dass die eigentlich da alles richtig gute Freunde sind. Und das wird uns allerdings wirklich am Abspann nur durch diese Fotos am See oder dieses kurze Video am See und so und dieses im Baumhaus sitzen gezeigt und da baut sich halt keine Beziehung mehr auf, weil der Film da schon vorbei ist und du dich fragst, ob die drei Jungs die drei Jugendlichen sein sollen. Also mir ging das so.
Ja, total, ja? Das hätten sie geschickterweise an den Anfang flanken müssen.
Ja.
Weil dann hättest du so dieses Feeling, dieses Grundfeeling so gehabt, ja. Vielleicht hättest du dann eine schöne Überblendung gehabt auf, keine Ahnung, Judd oder so, ja. Mhm. Wie er jetzt aussieht. So.
Das habe ich mich auch gefragt. Das wäre auch geil gewesen, oder?
Ja, und dann hättest du einfach so, okay, das sind die, die sich schon von klein auf kennen und Freunde sind und sonst was. So, das haben sie einfach falsch rum platziert, warum auch immer. Weil, ja, wie du schon sagst, am Ende macht es überhaupt gar keinen Sinn mehr.
Ja, obwohl diese letzte Sequenz, eigentlich, ich mag die, ich mag halt den Song Son of the Sun von Willie Dunn, den mag ich sehr gerne, der passt da auch rein, ich weiß es auch nur, weil ich, weißt du, ich hab App laufen gehabt, weißt du, hab gedacht, das ist ja gut, jetzt prolle ich, dass ich das weiß, aber in Wirklichkeit habe ich nur, du weißt, auf jeden Fall fand ich dann so diesen Dialog, den er mit seiner Freundin hatte, mit Norma, und die wollten ja eigentlich weggehen, so der Traum endlich aus dieser kleinen Stadt draußen die Welt kennenlernen, und dann sagt sie, wir wollten doch dienen, das ist wieder dieser Verweis auf das Friedenskorps, und wir dienen jetzt, indem wir jetzt irgendwie die neuen Wächter sind hier offensichtlich.
Ja. Ne?
Habe ich mir gedacht, das klappt ja super. Ne? Also, das ist, weißt du, wie bei Buffy. Weißt du, absurd viele Wächter, aber nur eine Jägerin.
Ja, ja, ja.
Ne?
Ja,
das ist so, ich sag dir, das ist ein Riesen, und die muss noch neben dem Job suchen.
Ja.
Weißt du, ich sag dir, ich weiß nicht, bist du so ein Buffy-Gucker? Oder
ich hab's, also nicht regelmäßig, aber ich hab's damals schon geguckt. Aber ich glaube, ich bin bei weitem nicht so deep in the game wie du, allein betrifft. Nee,
es regt mich nur auf, weißt du, die Jägerin, die Auserwählte, da gibt's eine, die muss ich einen Nebenjob suchen, um zu arbeiten, aber die Wächter, die theoretisch immer einen Wächter für eine Jägerin, und trotzdem haben sie schon mal 80 in der Hinterhand für den Fall, dass der eine stirbt, weißt du, und die werden da alle durchbezahlt. Das ist eine riesen Kostenstelle auf der Payroll. Entschuldige bitte, aber sowas regt mich auf. Ne? Das ist ein Rat der alten Männer, ey. Nein, nee, aber das wird ja impliziert. Die beiden bleiben jetzt da und nehmen sich quasi diesem Erbe an, diesem, dass die, diese Gründerfamilie, die Bloodlines, ne, dass die halt quasi diesen Ort bewachen im Rahmen ihrer beschränkten Möglichkeiten, was ja auch dann noch visualisiert wird dadurch, dass er sich auf diesen Stuhl setzt halt, ne, auf dem halt dann schon den wir den alten Judd sehen. Und da hast du recht, das habe ich bei der Szene auch gedacht, wäre geil, wenn jetzt so eine Überleitung wäre in den 89er Judd und so halt, ne, aber haben sie vielleicht so recht, weiß ich nicht, haben sie auf jeden Fall nicht gemacht und so, und dann macht er ja noch seinen One-Liner mit, hey, halten Sie sich fern von Ludlow und so, aber ich weiß, Sie werden das nicht tun, weil der Ort das nicht will und so, und dann machen sie ja immer, der Schockeffekt dieses Films ist ja immer der LKW.
Ja.
das ist immer der Schockeffekt.
Ah.
Ja, aber trotzdem, ich fand auch das, wie sie es mit den Tieren, mit dem Hund und so gemacht haben, fand ich überraschend, das hat ganz gut funktioniert. Guck dir da mal den zweiten Teil an, wo die verschiedene Hundepuppen hin und her tragen.
Ja.
Da habe ich so gepasst, dass die Größe anpassbar an das jeweils, wie viel der Junge gerade tragen kann. Muss er also den Berg hoch ihn tragen, das ist viel kleiner und so.
Da habe ich mich bei dem Hund habe ich mich gefragt, da wo die zwei ja auch mit dem Auto rausfahren wollen und dann die Krähe kriegen die Frontscheibe kracht und so, und dann steigen sie ja aus und dann sitzt da ja der Hund. Und da sitzt er ja in so einer gebückten Haltung, also eher so sehr unnatürlich für einen Hund, es sei denn, er hat irgendwie was, ja, dann geht er so mit dem Kopf noch weiter runter. Da frage ich mich, wie haben sie das hingekriegt, entweder über CI oder hat irgendwie jemand den armen Hund so ein bisschen nach unten gedrückt, den sie dann rausretuschiert haben, das hätte ich ganz spannend gefunden.
Ich glaube, der war echt... Also das sah zumindest sehr echt aus. Mhm. Und wenn ich das Budget betrachte von dem Film, glaube ich, da muss der Hund noch selber ducken. so ein bisschen. Aber es sah effektiv aus, weil man sollte ja zu dem Zeitpunkt denken, sie haben ihn überfahren. Und deshalb ging die Kamera ja über die Motorhaube und nach unten und du hast gedacht, der liegt da gleich, aber nein, der kleine Schlawiner, ne, der hat noch da gesessen und gelauert. Und da wiederum musste ich dann total lachen, als sie ihn nach Hause gebracht haben und wirklich zu Fuß mit ihm gegangen sind.
Da habe ich mich aber auch gefragt, so, okay, die sind ja jetzt schon praktisch raus aus dem Ort, ja?
Mit dem Auto.
Und mit dem Auto.
Wir gehen aber
zu Fuß. Und haben einen Hund angefahren und wie haben die den nach Hause, wie viele Stunden waren die da jetzt geschätzt unterwegs? Weil der Hund lief ja auch langsam. Das war ja nicht so, ja, ich voran und folgt mir oder sowas, ja, wo du hinterherhetzen müsstest oder so. Das wirkte ja wirklich so wie Oma, Opa gehen spazieren und dann macht man mal ein Päuschen und dann irgendwann in 3 Stunden sind wir am Ziel. So wirkt das ja von der Schnelligkeit her.
Und ja, aber die haben ja gesehen, dass es dem Hund dann durchaus gut geht. Also ja, im Rahmen dessen, hätte ich ihn doch einfach, was hat denn das gebracht, dass die hinter dem herstromern?
Das habe ich auch nicht verstanden.
Die sind ja dann nur bei den Bettermans. Das ist ja eigentlich nur der erste Auftritt von Timmy, der dann, das ist ja der Grund, warum sie da auf ihn stoßen, nachdem sie schon vom Papa beleidigt wurden, wegen dem Friedenskorps und nicht eingezogen und so. Ne, ein Crandall wird halt nie angerufen, wenn es Notfälle gibt und so. Halt, und da, das ist ja nur dafür da. Da ist aber auch dieser Angriff von dem Hund auf Norma. Also diese Wunde, die er ihr dann am Arm reißt und so, das ist ein harter Practical Effekt. Also die sind an den Stellen, wo sie eingesetzt werden, sind die ganz gut, die Effekte. Ne? Also ich fand auch, wo er dann versucht hat, den Hund da von ihr wegzukriegen und dann immer zu Timmy gerufen hat, er soll seinen Hund zurückrufen und der einfach nur ausdruckslos hinter diesem Fliegengitter im Prinzip stand und gestarrt hat, so aus dem Dunkeln raus und dann erst rauskam und einmal in die Luft geschossen hat, also er hatte gar nicht den Hund gerufen, sondern nur einfach in die Luft geschossen, dann dem Hund die Tür aufgehalten, dass er rein konnte und so, da dachte ich schon, das ist schon ganz cool und dieser Effekt von ihrem blutenden Arm, der dann verbunden wird, der ist ganz gut. Also der war gut gemacht halt. Ne? Also die Practical Effects, wenn sie eingesetzt wurden, waren sie ganz okay.
Ja, genauso wie auch hier der, wie heißt er denn, der Junge, der dann an der blutenden Sonnenblume, der dann in den Staub fällt und sich irgendwie so Holz oder sowas durch die Hand jagt.
Manny war das, genau.
Ja, genau. Und da steht er ja auch so unter Schock und sowas. Das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen, dass der gefühlt nochmal eine Ecke brutaler wirkt als jetzt das Original aus 89 und halt auch 2019. Aber also die Erfahrung habe ich so gemacht, dass häufig in Prequels versucht wird, in ganz vielen Dingen einen draufzusetzen. Hier halt so diese Brutalität. Das klingt jetzt aber auch noch viel dramatischer, als es ist. Ne? Aber dann, wo Brutalität so zum Einsatz kommt, dann ist es wirklich so voll auf die 12. Für mich fehlt in Bloodlines so dieser Flair und die Atmosphäre, so dieses Bedrückende, dieses Gefahr liegt in der Luft und wow, ja, das fehlt mir in Bloodlines. Und das ist so dieses Typische, was ich schon häufiger gesehen habe, so Prequels, die unbedingt eine Story erzählen wollen, wo aber, sind wir mal ehrlich, keiner hat jetzt danach geschrien, gesagt, ja Mensch, erzählt doch mal die Story von Dan und dann auch von Judd, wie der dazu gekommen ist und so, oh, wir wollen es unbedingt wissen.
Norma, die Frau von Judd, wird ja im ersten Film nur erwähnt, dass eine Frau am Herzinfarkt gestorben ist. oder dass seine Frau irgendwie gestorben ist und er jetzt da allein lebt.
Ja,
du meinst, dass da keiner gesessen hat und gesagt, wie kam es eigentlich dazu? Ja. Wie lief eigentlich diese Ehe? Wie haben die beiden eigentlich, wie haben die eigentlich dieses Haus gekriegt?
Ja, ja.
Nee, sie übernehmen ja nur die Wohnung vom Vater. Also er übernimmt ja sinnbildlich den Platz des Vaters.
Richtig,
indem er da genau, auf dem Schaukelstuhl sitzt. Ja, witzigerweise ist das auch das steht in einigen Kritiken so, das Prequel, auf das keiner gewartet hat und so. Ja. Weil es ist natürlich so, wie es dazu kam, ist immer schwierig, auch so ein bisschen oder meistens schwierig, weil es ja auch das Ganze wieder eingrenzt, wie das Sichtfeld eingegrenzt ist bei den Zombies, weil du ja auf so einen Punkt hinzulaufen willst. Ne? Du kannst ja nur sagen, es muss dann am Ende irgendwie so eine Anschlussmöglichkeit geben und die haben sie schon geschafft halt. Ne?
Ja, das stimmt,
aber
ja.
Letztendlich ist es klar, du kannst jetzt zum Beispiel sagen, Judd kann nicht sterben, aber für alle anderen feuerfrei halt, ne? Ja. Ne? Und so, also jeden, den wir nicht in dem 89er Film brauchen, ne? Weiß ich nicht. Das ist so, ich habe das Drehbuch gelesen, komischerweise tauche ich gar nicht in den Fortsetzungen auf. Ja, es ist ein anderer, lies weiter. Weißt du? Ja, und das ist natürlich schon so ein Punkt, auch so die Catchphrasisierung, die wir heute haben halt, weißt du, dass man dann so gesagt, dieses sometimes is dead better, ne, also, ne, manchmal ist der Tod, das wird ja so exzessiv gesagt, ne, manchmal ist der, we live for the one, we die for the one, weißt du, da musste ich so ein bisschen schon so schmunzeln, weil das jetzt wie so ein Kampfspruch, obwohl das halt auch, Stephen King sagt ja, es ist so ein bisschen die düsterste Geschichte, die er je geschrieben hat, und es gibt ja auch diese Story, dass er das Buch eigentlich weggeworfen hat und seine Frau es dann aus dem Mülleimer gezogen hat und dem Verlag vorgelegt hat, und das ist ja irgendwie sein weit erfolgreichstes, verkauftestes Buch. Aber er hat da damals wohl auch in so einem Vorwort mal geschrieben, dass es halt eine so düstere Geschichte halt ist, weil es so diese Urangst vor dem Tod halt beflügelt und diesen Gedankengang hat mit, eigentlich will man ja nicht sterben. Also wir wissen, dass wir, das ist ganz schlimm, aber wir wissen, dass wir der Sache nicht entkommen können, deshalb verdrängen wir es. Deshalb, wenn wir uns das jeden Tag bewusst machen würden, dass wir sterben, würden wir wahrscheinlich wahnsinnig werden. Mhm. Ne? Und weil es unausweichlich ist. Und das spielt ja halt damit. Und vor allen Dingen die Sache mit, manchmal ist es dann besser. Sagt er jetzt so, ohne das zu wissen, was jetzt auf der Perspektive ist. Das kann ja auf der anderen Seite, oh Gott, das wäre doch viel besser, mit dem eingeengten Sichtfeld da rumzulaufen. Weißt du, das weißt du ja nicht. Und, aber deshalb ist es schon eine super dunkle Geschichte. Und das, was wir, es toppt natürlich absolut nicht den Original-Kinofilm. Der ist wahrscheinlich auch filmhistorisch gesehen auch kein Gold. Ne? Aber er trifft mich an ganz vielen Stellen halt, und ja, und das deshalb muss ich sagen, jetzt so nach, ich muss den wirklich jetzt mehrfach gucken, um durchaus das eine oder andere zu schätzen zu lernen daran, und ihn, ich finde ihn jetzt, ist kein super Film und ich kann den auch nicht im groß jedem ans Herz legen und so, aber ich finde schon, dass man den, wenn man jetzt sagt, hey, ich habe den ersten geguckt, was kann ich mir noch angucken davon, würde ich tatsächlich eher den empfehlen, mal anzugucken, als jetzt den zweiten Teil beispielsweise halt. Ne?
Da wäre ich bei dir, ja, Friedhof der Kuscheltiere 2, den kann man sich wirklich sparen.
Oh, ja.
Aber weißt du, was mir noch ganz massiv in Bloodlines gefehlt hat?
Ramones Song am Ende.
Ja, das eigentlich, ja, du hast es, ja, richtig. Nee, aber weißt du, so diese, der Opener von Bloodlines ist ja, wie hier Bill seinen Timmy da begräbt, ne? So, aber das im 89er Erstlingswerk und auch in 2019, da war ja so diese Leiche hinter den Friedhof der Kuscheltiere zu bringen. Das war ja ein riesiger Kraftakt, ne? Da musstest du dann auch noch über diese Barriere und, ne, also du hast so richtig so, wow, das ist, du bist die halbe Nacht da mindestens mit aktiv, irgendwie alleine die Leiche dahin zu bringen, dann zu begraben, und dann bist du in den frühen Morgenstunden zu Hause verschwitzt, verdreckt, und wartest, was dann passiert. Ja, das ist ja so auch in 89 und 2019. Ich finde noch in 2090er noch ein bisschen extremer. Und das hat mir in Bloodlines so komplett gefehlt.
Wenn man mit dem Auto hoch ist.
Ja, sie hätten ja mit dem Auto hochfahren können, ja. Nee, aber weißt du, was ich meine? So dieser Kampf, den du dann, und dann vielleicht auch diese Gedanken, die dir während dieser Reise hinter den Friedhof diese der Warnung Kuscheltiere, und so, ne? Genau. So auch die Stimmen, die du ja dann da durch die, so hörst. Stimmt. Ja, so diese Warnungen, die dich praktisch permanent da so ja noch zusätzlich belasten, das hat mir da einfach komplett gefehlt. Der Film fängt ja wirklich so an, ne? Du siehst, wie er so da jemanden begräbt, dann Minuten später zieht Timmy den Hund nach unten, so, und das war's. So, aber du hast ja nicht im Entferntesten irgendwie das Feeling, wow, da steckt jetzt auch echt viel Arbeit und viel, soll ich das jetzt wirklich tun? Ist das der richtige Weg? Will ich das wirklich? Was passiert, wenn Timmy doch anders zurückkommt? Oder was auch immer, ja? Das fehlt mir da komplett.
Ja, das ist wirklich, das ist wirklich ein Punkt. Das kam wirklich gar nicht dran vor.
Ja. Yeah.
Also das ja, zumal auch das also das wäre ja sowieso fragwürdig, dass Bill das mit seinem Sohn noch irgendwie hinkriegt. Ja, okay. Aber seien wir mal ehrlich, also im Originalfilm muss doch Gage die Mutter da hochgefrachtet haben.
Ja. Yeah.
Oder?
Ja.
Nee, Quatsch, gar nicht. Louis hat sie hochgetragen. Stimmt, vergiss es. Nee, das Louis, war gar nicht. Louis hatte Louis, immer die Wege.
Richtig.
Louis ist der Mann der langen Wege gewesen.
Richtig, Louis genau.
Louis hatte die Wege. Genau, und der hat sie da hochgebracht, ja. Und gut, hier in dem Film haben wir einmal Bill, der Timmy da hochbringt. Timmy. Timmy ist auch so ein harter Name, wenn du eine Horrorfigur bist. Da kommt der Timmy. Aber stimmt. Und dann, und Timmy bringt hier Rhonda oder wie heißt sie?
Donner. Donner. Donner, genau. Dann, ja. Aber da kriegst du ja so auch nicht großartig was von mir.
Nee, aber der ist ja da schon selber Zombie. Der hat dann keine Zweifel mehr.
Ja, und vor allem, ja, total. Also, das hat mir da wirklich so gefehlt. Und ich finde, das ist ja auch Friedhof der Kuscheltiere. Und das, was du auch gerade über Stephen King so, ne, warum, weshalb, wieso, was er sich dabei gedacht hat, das fehlt da ja in Bloodlines für
das
mich.
Das ist ein Punkt.
So wirklich komplett. Und das finde ich halt schade. Und das, was ich eben meinte, so mit den Prequels, die dann versuchen, irgendwie zwanghaft so noch einen draufsetzen zu müssen, war jetzt hier nicht bei der klassischen Atmosphäre, wenn du an Friedhof der Kuscheltiere denkst, ne, sondern eher so, ja, guck mal, jetzt wie entstellt die denn aussehen oder wie die jemanden dann umbringen oder sowas oder wie der Hund sich da in den Arm von Norma verbeißt und so. Also darum, ich fand halt Friedhof der Kuscheltiere gerade aus dem Grund, ne, dann verliert hier
Manny.
Genau, seine Frau bringt die dann da hoch, ja, und Louis.
Quatsch, Louis.
Ne, Louis verliert seine Frau, bringt
diesmal
die
klappt.
Dann hoch. Genau,
diesmal klappt. Diesmal klappt.
Und ich saß halt damals als kleiner Patrick, aber auch im 2019 da so, mein Gott, mach das doch nicht. Warum tust du das so?
Stimmt.
Und das fehlt mir in Bloodlines so komplett.
Ja. Und ich hab mit dem Originalfilm Victor Pascoe so gefühlt, ne? Yeah. Der ihm hinterhergerufen hat, auf den hat ja keiner gehört.
Nee.
Ne? Da bist du schon die einzig echte übernatürliche Figur und dann hört keiner auf dich. Weißt du, auf den hat ja keiner, er sagt ja, Louis, tu es nicht. Und
richtig.
So. Und er hat gesagt, vielleicht sollte ich aufhören, so geisterhaft zu sprechen. Das schadet meiner Glaubwürdigkeit. Aber er wurde ja dann auch so ein bisschen zynisch, als er dann mit in dem LKW saß, mit dem seine Frau dann irgendwann in der LKW fahren. Wo sie dann da rausgelassen wurde und der LKW-Fahrer sagt sich ja, es wird sicher alles gut. Und dann siehst du nur, wie Victor da neben ihm sitzt, die Tür zuschlägt und er sagt, das glaube ich nicht. Ne? Also dachte ich mir, jetzt werden wir aber in den destruktiven Modus, Mr. Pascoe. Ne? Jetzt sind wir aber, wie ist es denn mit Nipshield? Wir denken hier in Lösungen, nicht in Problemen. Ne? Aber da hast du aber was wirklich Wahres gesagt. Du hast viel Wahres heute gesagt, aber da hast du richtig. Du hast recht, dieser Teil mit diesem sich hadern, mach ich's nicht, wie würde ich mich in der Situation fühlen, wenn dir der dritte Geist im Wald begegnet, willst du trotzdem weitergehen und so, ne? Mhm. Ne? Und dann kommst du an so einem pustenden Typen wie mir vorbei, der unten sitzt und sagt, geh niemals da hoch, das ist eine sanfte Steigung, das ist der Tod, jedes Herzrhythmussystems. Wer ist das? Ist das der alte Micmac? Das ist der alte Micmac, Gregor. Hallo. Hallo. 5 Euro bitte.
Weißt du, sitzt da mit so einem kleinen Klappstuhl, weißt du, so einem kleinen Campingstuhl.
Ich warne einfach Leute vor langen Aufwehwegen, weißt
ja,
du?
Ja, ja, ja. Und da hast du noch so einen Bierhelm auf, weißt du? Weil das endgültig. Warnen macht ja auch durstig, ne?
Ja, ja, um endgültig verrückt zu wirken und so, ne? So mit dem, nur echt mit dem Bierhelm. Ich habe mir immer, damit ich genügend Flüssigkeit bekomme. Denn nicht trinken ist, und dann gebe ich den Leuten auch noch was viel mehr Wertes als Geld, einen guten Rat.
Ja, richtig, weißt du? Genau. Und
sagt dann, hey, übrigens, Gott bürdet euch nie mehr auf, als ihr auch tragen könnt. Tüdelü. Mann, Mann, Mann. Und danach rede ich schlecht über die Leute, die so vorbeikommen und so. Aber ich bin, weißt du, wäre eigentlich eine super Storyline, einfach nur ein Typ, der da sitzt, auf den keiner hört und, ne, und der einfach nur sagt, ah, das ist ein ganz guter Job, echt krisensicher, Ort ist schon seit so ein paar Jahrhunderten, ich wohne auch nicht weit und immer wenn ich mal wieder auf dem Auge auf dem Haus geworfen habe, dann, ne, dann sage ich der Familie, könnt ihr mal da hoch und so. Ja, nee, das ist schon, aber du hast recht, diese ganze Dramatik, das ist ein ganz wichtiger Punkt gerade auch von dem ersten Film, dass man da wirklich, ich habe das auch gehabt, dass man da sitzt und sagt, tu es doch nicht, ja, du hast doch gesehen, was mit der Katze und dem Sohn passiert ist, woran sollst du, was lässt dich denn glauben, dass das jetzt funktioniert? Da war ja auch die Argumentation mit, ja, sie ist noch nicht so lange tot.
Ja, ja, ja,
was
genau.
Was lässt dich denn glauben, dass das eine relevante Größe ist, weißt du, in irgendeiner Form?
Aber das war aber trotzdem so nachvollziehbar, ne? Weil
ja,
wenn man
komplett, so blind vor Schmerz.
Ja, total. Und dann klammert man sich buchstäblich an jeden Strohhalm und hofft einfach, dass es dann diesmal doch nochmal anders wird.
Der Gedanke ist das besser als der Tod?
Ja.
Also,
ja,
ja. Ist so etwas dann, ich meine, dass sie danach zurückkommen und so langsam auseinanderfallen und so. muss ja auch. Kriegst du auch nie versichert. Und das ist endlich 18. Du wirst ja auch nicht mehr älter dann, oder? Also, du musst doch dann auch, weißt du, was ich meine? Ist doch scheiße, wenn du 7 bist oder so. Und so den Rest. Also, ich meine, das ist cool, wenn du 30 bist oder 25 oder so. Und dann so sagst, ich habe mich halt gut gehalten im Laufe der Zeit. Wie Keanu Reeves oder so.
Ja, weißt du? Guck dir Interview mit einem Vampir an.
Ja, aber ist doch scheiße, wenn du 7 bist oder so.
Ja, weißt ja.
Du? Ich möchte meinen Unmut über die aktuelle Situation bekannt geben. So. Aber um noch eine positive Sache noch am Ende noch zu sagen, vielleicht, ich habe mich gefreut, dass David Duchovny von Benjamin Völz gesprochen wurde.
Ja.
Wieder. Und nach dem Akte X-Drama, wo er es halt aus verständlichen Gründen das nicht mehr dann gesprochen hat, weil die sich mit der Gage nicht einigen konnten, habe ich mir gedacht, das geht jetzt wieder. Ne?
Ja.
Da habe ich seit dem zweiten Akte X-Film habe ich mich darüber geärgert, die neue Stimme. Aber jetzt, ach, ist doch schön. Gut, er hat ihn ja auch in Californication und so gesprochen. Aber trotzdem hat mich das gefreut. Es ist immer ein gutes Gefühl, Mulder so ein bisschen, ne?
Ich finde generell, ich finde, kann ich total verstehen. Ich finde so generell, wenn SynchronsprecherInnen, die standardmäßig seit gefühlten Jahrzehnten einen Charakter, also einen Darsteller, eine Darstellerin sprechen und dann ausgetauscht werden, oh, das ist so schlimm. Oder in Serien. Weißt du, so Staffel 1 bis 5 spricht Synchronsprecher in XY den Charakter und dann in der 5., 6. Staffel sind das ganz andere. Oh, ganz
furchtbar, ne? Ja, ja, finde ich auch. Ach, ich sag dir, in ein paar Jahren haben wir das Problem nicht mehr. Dann ist es einfach die KI, die Originalstimme, das wird so kommen. Weißt du, also es ist traurig für die Branche und die Kunstform an sich, aber wenn man das jetzt schon sieht, was da schon möglich ist, ne, das wird dann so kommen, ne, das wird dann so Universal-Translator-mäßig halt wahrscheinlich.
Ja, das befürchte ich fast auch.
Es geht wohl, aber dann hast du das Problem zumindest nicht mehr. Da wirst du jetzt wahrscheinlich keine Jubelstürme auf einer Synchron-Convention mit auslösen und sagst, ja Leute, macht euch mal perspektivisch keine Sorgen. ihr hasst das doch sicher auch, wenn euer Lieblingsdarsteller plötzlich eine neue Stimme hat, oder? Was hat er gesagt? Ne? Nee, aber also, wie gesagt, ich fand's, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Trotzdem jetzt doch in einer, ich hätte nicht gedacht, dass wir auf so eine Länge kommen. Wir haben ja fast die Filmlänge erreicht.
Ja, Mensch, stimmt.
dass wir trotzdem es musste mal raus aus mir, über diesen Film zu reden, weil so Wie gesagt, nach wie vor, es ist kein Gold und er ist nicht super, bei weitem nicht und so, aber er gibt irgendwie der Sache für mich mehr als die alles, was danach kam von nach dem ersten Teil. Und ein bisschen für mich erweitert er es schon so ein bisschen die Geschichte. Und ich hätte auch gerne ein bisschen mehr über hier den Ludlow. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt einen Film, wie Ludlow als Kind war. Zehn Jahre bevor er losgeht oder so. War schon als Kind schon so ein bisschen komisch. So ein Beißer war er. Also, Entschuldigung bitte, ich zahne gerade. Nee, aber es ist manchmal so, das hier zum Beispiel ist wieder mal so ein Beweis dafür. Manchmal ist so eine Podcast-Besprechung besser. Manchmal ist der Podcast besser. Weißt du? Das hat mir doch sehr viel Spaß gemacht, das jetzt hier mit dir zu besprechen. Und jetzt müssen wir nur zusammen noch Poison Heart von den Ramones singen. Am Ende natürlich auch wieder. Kriegen wir das hin?
Ich weiß es nicht. Oh.
Ich fange an.
Ich weiß nicht, ob du das deinen ZuhörerInnen zutrauen möchtest, ob die so hart im Nehmen sind.
Also ein Schlimmeres gewohnt, glaube ich. Uiuiui. Nee, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir diesen Film jetzt hier zu besprechen.
Ja, kann ich nur zurückgeben. Vielen lieben Dank auch nochmal für die Einladung und dir aus Gründen heute noch einen fantastischen Tag.
Oh ja, danke, danke, danke. Den will ich haben. Tja, in dem Sinne dann, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.